Kraft eurer grauen Zellen herauszufinden, über welches Thema ich predige. Also ganz klar, wir sind immer noch bei Stimme Gottes hören und das ist jetzt Teil 6. Aber das Wortwitzrätsel hat damit zu tun, worum Teil 6 sich dreht. Und wer, also erstmal muss ich ja sagen, wie die Leute, die freitags da waren, die sind natürlich ausgeschlossen vom Mitraten. Aber wer halt noch nicht war, der darf mitraten und den Gewinner erwartet keinen Preis, außer halt, dass du dich glücklich schätzen kannst, dass du es rausgekriegt hast. Sagst du mal laut, Caro. Aha. Caro hat es rausgekriegt, das sind nicht die Bratpfannen, sondern das sind natürlich die Emmaus-Jünger. Ne? Emma, US und Ernst Jünger. Ja, als sie das Alex Freitag gezeigt habe, hat sie auch schon gesagt, irgendwie, du musst damit leben können, dass die Reaktion ist. Und ich habe dann ganz viel in Selbstvertrauen investiert und kann damit leben. Genau, es geht um die Emmaus-Jünger. Die Geschichte steht in zwei Evangelien. Markus 16 mit einem einzigen Vers, da heißt es, dass nachher zwei Jünger aufs Land gegangen sind. Und Lukas 24 geht dem Ganzen etwas weiter nach und sagt, dass die Jünger nicht einfach nur spazieren gewesen sind, da in einer ländlichen Gegend, sondern dass sie sich aufgemacht haben in ein kleines Dorf namens Emmaus, um da irgendetwas zu machen und dass Jesus ihnen dann auf dem Weg erschienen ist. Ich glaube, Daniel, kannst du die Monitore, sind die noch an? Irgendwie schreie ich mich ja selber so an. Und das wäre gut, wenn das aufhören würde. Ich klinge so aggro, bin ich aber gar nicht. Zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach Emmaus, einem Dorf, das gut 20 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Während sie redeten und diskutierten, kam Jesus und ging mit ihnen. Es war aber, als hielte ihnen jemand die Augen zu, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen hieß Kleopas und er antwortete, bist du der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht mitbekommen hat, was passiert ist? Was denn? Die Sache mit Jesus von Nazareth, einem Propheten, der stark war in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Unsere Hohepriester und Herrschenden haben ihn zum Tode verurteilt, sodass er gekreuzigt wurde. Wir hatten gehofft, dass er Israel befreien würde. Und das alles ist nun schon 3 Tage her. Außerdem haben uns einige Frauen, die früh morgens an seinem Grab waren, etwas Verstörendes berichtet. Sie konnten seine Leiche nicht finden. Stattdessen erschien ihnen ein Engel und sagten, er würde leben. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden es genau so, wie die Frauen sagten. Sie fanden ihn nicht. Ihr Dummköpfe, sagte Jesus zu ihnen, warum tut sich euer Herz so schwer damit, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus denn nicht all das erleiden und so in seine Herrlichkeit gehen? Dann legte er ihnen das ganze Alte Testament von Mose bis zu den Propheten aus und zeigte ihnen alles, was dort über ihn gesagt wird. Als sie sich Emmaus näherten, tat er so, als ob er weitergehen wollte. Sie überredeten ihn und redeten ihn zu bleiben, indem sie sagten, es wird schon Abend, der Tag ist fast vorbei. Beim Abendessen nahm er das Brot, dankte Gott, brach es und teilte es ihnen aus. Auf einmal öffneten sich ihre Augen und sie erkannten ihn. Er aber verschwand einfach. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz, als er uns die Bibel auslegte. Ich mag die Stelle irgendwie total gerne. Ist mir gerade beim Lesen nochmal aufgefallen. Ist eine der coolsten Bibelgeschichten fast, irgendwie finde ich so. Ich weiß, das sage ich bei total vielen Bibelgeschichten, aber ist auch irgendwie jedes Mal, dass mir das dann so geht. Aber so die Emmaus-Jünger waren mir immer irgendwie total sympathisch. Ich habe die immer gemocht und mag gerade so diesen letzten Vers und dieses brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift auslegte. Das hat mich immer irgendwie schon total angesprochen. Jetzt ist ja, wenn man das einfach nur ganz oberflächlich liest, ist es ja nur so eine Geschichte, was passiert ist nach der Kreuzigung. Jesus war tot, ist ins Grab gelegt worden. Die Jünger kriegten eine ziemliche Krise, sind auseinandergegangen, haben ganz unterschiedliche Sachen gemacht und zwei von denen sind einfach nach Emmaus gegangen und auf dem Weg erscheint ihnen Jesus. Und wenn man das einfach nur so lesen würde als historischen Bericht, dann wäre das schon mal gar nicht schlecht. Also ist ja schon mal ganz interessant, irgendwie, dass Jesus ihnen erschienen ist, dass er tatsächlich auferstanden ist. Ist auf jeden Fall so ein Teil der Osterbotschaft und eine sehr gute Sache. Aber ich meine, dass eben auch noch so einiges darunter ist und dass man das etwas anders auch auslegen kann und so ein bisschen tiefer unter die Haube gucken kann und dass man dann auf einmal etwas lernt, darüber die Stimme Gottes zu hören. Und dass so diese Geschichte, die die beiden erlebt haben, für uns ein Vorbild sein kann, wie wir auch Gott erleben können, wie wir auch Gottes Stimme hören können. Und genau darüber möchte ich jetzt mal predigen und so ein paar Aspekte euch wenigstens mal mitgeben und zeigen, die mir da drin wichtig sind und wo ich einfach meine, irgendwie, dass man was davon lernen kann. Jetzt war das tatsächlich bei der Predigtvorbereitung ganz schön schwer, mich zu beschränken. Also ich habe doch gemerkt, dass noch wesentlich mehr da drin ist, als ich jetzt sagen kann. Habe überlegt, vielleicht zwei Teile daraus zu machen, aber das hat sich dann auch nicht so gut angefühlt. Dann habe ich überlegt, vielleicht nur 2 Stunden Predigt darüber zu halten. Dachte mir aber, dass euch das wahrscheinlich nicht gefallen würde. Und so habe ich mich dann einfach wie auf 3 kleine Aspekte beschränkt, die mir da drin wichtig geworden sind und habe die anderen 36 weggelassen. Und ja, so dass ihr auf jeden Fall jetzt hier die halbe Wahrheit kriegt und hoffentlich einiges wieder von nachvollziehen könnt, was mir daran wichtig ist. Also es sind so quasi 3 Lektionen drin, wie man Gottes Stimme hören kann und was dabei hilfreich sein kann. Und die erste Lektion ist, die Jünger sind aus Jerusalem rausgegangen. Also Jesus ist ihnen nicht irgendwo begegnet, sondern er hat sie getroffen auf dem Weg nach Emmaus und sie waren aus Jerusalem schon raus. Und Jerusalem war so ihre vertraute Stadt. Also das war der Ort, wo sie all das erlebt haben. Jerusalem war der Ort, wo Jesus gekreuzigt worden ist und wo sie jede Menge Erinnerungen daran hatten, wie er sein Kreuz getragen hat, wie er dann da aufgehängt worden ist, wie sie von Weitem zugeschaut haben, wie er am Kreuz hing und verblutet ist. Sie hatten Erinnerungen daran, wie sie zusammen in den Tempel gegangen sind, um Gott anzubeten und da Kranke geheilt worden sind. Sie hatten Erinnerungen daran, wie sie im Garten Gethsemane waren und da Gemeinschaft miteinander hatten und auf einmal dann die Häscher gekommen sind und Jesus verhaftet hatten. Also sie hatten ganz viele gute und schlechte Erinnerungen an Jerusalem. Und so Erinnerungen und Sachen, die man verbindet mit einem Ort, können einen ganz oft davon abhalten, Gott auf eine neue Weise zu erleben. Ich merke das irgendwie immer, wenn ich zu Hause versuche zu beten, ist das eine Sache, die mir nicht richtig leicht fällt. Ich bin in meinem Arbeitszimmer, bin sowieso irgendwie schon abgelenkt, wie von allem, was da noch ist, und bin ganz oft in den alten Sachen drin, so in den alten Denkmustern und höre Gott dann irgendwie eigentlich immer das Gleiche sagen. Und es ist eine Sache, die für mich irgendwie total gut ist, irgendwann mal zu sagen, ich gehe jetzt raus. Ich gehe raus irgendwie aus meinem vertrauten Ort und versuche mal, Jesus auf eine ganz andere Weise zu begegnen und das eben auch an einem ganz anderen Ort zu tun. Und so mache ich total gerne wie das, was diese beiden Jünger, Kleopas und der andere, auch gemacht haben. Nämlich, ich mache einen Gebetsspaziergang und finde das irgendwie eine der besten Sachen, fast überhaupt irgendwie mit Jesus zu reden, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin und ich weiß irgendwie, er ist da und ich kann mich einfach mit ihm unterhalten und ihm mein Herz ausschütten und versuchen, darauf zu hören, wie das er redet, ist das irgendwie eine Sache, die für mich total positiv ist. Gehört irgendwie von anderen Leuten, ich glaube, Daniel sagt das öfter, du kannst mich dann korrigieren, wenn es nicht stimmt, ich sehe dich, sagt das öfter, irgendwie, dass du Gott irgendwie ganz gut in der Natur erleben kannst, irgendwie, dass es dir hilft, irgendwie in einem Wald zu sein und da irgendwie halt Gottes Gegenwart zu spüren. Ist richtig, oder? Ja, gut, das ist richtig, Halleluja. Also das kommt dann vielleicht auch noch wieder zu, wie das bei manchen Menschen einfach Gottes Nähe besser spürbar ist, wenn sie draußen sind, so in der Schöpfung und die ganze Kreativität Gottes mitbekommen. Es hilft auf jeden Fall einfach da mal rauszugehen und Gott draußen anzubeten und draußen mit Jesus zu reden und aus diesem vertrauten Umfeld rauszukommen. Es gibt noch einige andere Geschichten in der Bibel, die auch davon handeln, dass man das Vertraute verlassen muss, um etwas Neues zu kriegen. Einmal ist beispielsweise eine Geschichte, wo Jesus einen Blinden heilt und er nimmt ihn erstmal wie aus der Stadt mit heraus, was also sicherlich wie für einen Blinden ein ziemlicher Albtraum ist, auf einmal in einer ganz fremden Umgebung zu sein, wo er nicht mehr jeden Stein kennt und nicht weiß, wo er hergehen kann. Und da begegnet ihm Jesus dann auf diese Weise, dass er ihn heilt. Und ich glaube, dass da auch wieder die gleiche Symbolik drin ist. Man muss manchmal aus dem Vertrauten rausgehen in ein neues Umfeld, wenn man etwas Neues erleben will. Und die Vertrautheit kann uns davon abhalten, dass wir Gott erleben und dass wir seine Stimme hören. Oder Altes Testament, fast noch eine deutlichere Geschichte. Als Mose die 10 Gebote erhält, muss er raufgehen auf den Berg. Er muss das Lager verlassen, das er zu leiten hat. Und ist erstmal eine ganze Weile auf dem Berg, bevor er die 10 Gebote erhält. Weiß jemand, wie lange er oben war? 40 Tage. Okay. Gut, Freitag sind wir auch auf 40 Tage gekommen, dann wird es wahrscheinlich stimmen. Ich habe es nicht nochmal nachgelesen, aber ich denke, 40 Tage ist auf jeden Fall so eine gute Richtlinie. Und Mose geht auf den Berg und macht 40 Tage, was auch immer. Und erst nach 40 Tagen begegnet ihm Gott und gibt ihm diese Steintafel. Und ich habe mich das manchmal gefragt, warum ist Gott nicht einfach in sein Zelt gekommen und hat gesagt, hier Mose, ich habe dir was mitgebracht, ziemlich großes Paket und wie auch relativ schwer, sind 2 Tafeln drin, die habe ich hier selber mit eigener Hand behauen und das ist mir das Gesetz Israels. Und ich vermute mal, dass er es vielleicht einfach nicht konnte, dass Mose diesen Abstand brauchte, dass er mal raus musste, irgendwie aus dem Lager, das er zu leiten hatte, dass er vielleicht diese 40 Tage gebraucht hat, um das mal alles hinter sich zu lassen, den Kopf frei zu kriegen, nicht mehr daran zu denken, wie das der Streit mit dem hat und dass er das noch schlichten muss, sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie dass er noch das gelobte Land zu erreichen hat und wie weit das jetzt möglicherweise weg ist, keine Zeit mehr damit zu verbringen, an die alten Wunden in Ägypten zu denken und dass er halt einfach wie Zeit braucht, um alles hinter sich zu lassen, um dann in der Lage zu sein, die 10 Gebote überhaupt zu empfangen. Und ich vermute mir, dass das jedem Menschen so geht, also jedem, der ernsthaft Gott so sucht, dass man eine Weile braucht, um aus dem Alltag rauszukommen, dass man eine Weile braucht, aus seinen normalen Denkenmuster rauszukommen und dass man es oft nicht sofort schafft, in Gottes Gegenwart zu kommen und seine Stimme zu hören und man halt einfach etwas Abstand braucht. Ich merke das immer, wenn ich im Urlaub bin, dann fällt mir das in den ersten Tagen nicht leicht, etwas Neues von Gott zu hören, sondern dann brauche ich die erste Woche eigentlich immer, um ja alte Sachen irgendwie durchzudenken, irgendwie die Gemeinde hinter mir zu lassen. Und irgendwie erst wenn das weg ist, bin ich in der Lage, wieder was Neues von Gott zu hören und dann werden meine Gebetszeiten auch auf einmal total anders. Und so ist das der erste Tipp, den ich da drin sehe und den ich euch gerne weitergeben möchte. Nämlich, verlasst mal Jerusalem, was auch immer euer Jerusalem ist, ob das euer Arbeitszimmer ist, ob das euer Arbeitsplatz ist, ob das mir das Wohnzimmer ist, in dem ihr immer betet, aber geht doch mal irgendwo anders hin, lasst wie mal alles hinter euch, nehmt euch mal eine Zeit auch in der Gegenwart Gottes, um ihm alles abzugeben und zu sagen, hier will ich nicht mehr drüber nachdenken, da will ich jetzt nicht drüber beten, ich will das alles irgendwie loslassen, um einfach die Gelegenheit zu haben, etwas Neues von dir zu empfangen. Und dann kommt der zweite Tipp, ist ehrlich beten. Und die Jünger, als sie da auf dem Weg waren, haben sich ganz ehrlich über die Sachen unterhalten, die sie da erlebt haben. Und das ist im Griechischen ganz schön schwer zu übersetzen, weil so die beiden Worte, die da verwendet sind, so ein bisschen ähnlich sind. Aber man könnte sagen, dass sie sich unterhielten und dass sie diskutierten. Man kann sogar sagen, dass sie sich unterhielten und dass sie sich dabei stritten. Und es hat immer irgendwie etwas damit zu tun, dass sie sich sehr engagiert unterhalten haben. Das heißt, die waren nicht irgendwie auf dem Weg irgendwie nach Emmaus und hatten ihre Cocktailgläser in der Hand und haben so ein bisschen wie nett parliert, sondern es ging da wirklich ums Eingemachte. Die haben über das geredet, wie was ihnen passiert ist, und die haben über ihre ganzen Verletzungen geredet, die haben über ihren Schmerz geredet, den sie hatten nach dem Tod Jesu. Die haben darüber geredet, wie ihre Zukunft aussehen würde. Die haben vielleicht Angst gehabt, irgendwie, dass jetzt als Nächste die 12 Jünger verhaftet werden und sind vielleicht auch deshalb nach Emmaus gegangen. Die konnten das überhaupt nicht einordnen, dass auf einmal Frauen bei ihnen gewesen sind und gesagt haben, seine Leiche ist weg. Die sind selber hingegangen, um nachzugucken und haben es überhaupt nicht verstanden. Keiner hat an Auferstehung gedacht, komischerweise. Und sie waren einfach wie total besorgt und haben ganz ehrlich darüber geredet. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, dass diese Leute wirklich in einer total existenziellen Krise waren. Und das nimmt man als Bibelleser heute ja eigentlich überhaupt nicht mehr wahr. Also man kann ja die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern lesen und denken, boah, was sind das für Pfeifen? Jesus hat doch gesagt, irgendwie nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen und dann haben die schon das leere Grab gesehen und dann sind die Deppen immer noch wie total verunsichert und gehen nach Emmaus und dann kommt auch noch Jesus vorbei und sie verstehen erst gar nicht, wie das er das war. Und wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich wäre in Jerusalem geblieben, ich hätte gewartet, bis Jesus auferstanden ist und dann wäre alles gut. Und ich glaube, in der Situation konnte man das überhaupt nicht. Also sie haben kaum die Möglichkeit gehabt zu verstehen, wie das Jesus wirklich von Auferstehung geredet hat. Sie waren so geeicht auf das Denken, wie dass der Messias irgendwann doch mal so die Robe des friedlichen Wanderpredigers ablegen würde und das große Schwert irgendwie aus der Hosentasche zöge und die Römer ins Meer versenken würde, dass sie gar nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass er möglicherweise leiden, sterben und auferstehen müsste. Und jetzt waren das auch keine Weicheier, sondern die haben alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Das ist ja gleich so am Anfang der Evangelien, da sind Leute, die Jesus zu seinen Jüngern beruft. Und das Erste, was die machen müssen, ist ihre Familie verlassen, ihren Arbeitsplatz verlassen, alles aufgeben, was sie haben und alles auf diese eine Karte Jesus Christus setzen. Und so ein paar sind dann im Evangelium auch erwähnt, die es nicht gemacht haben. So der reiche Jüngling, mit dem Jesus redet. Und er fragt, wie, was soll ich machen, irgendwie, um gerecht zu werden vor Gott? Und Jesus sagt, ja, eigentlich ganz einfach. Verkauf alles, was du hast und schenk alles den Armen und dann folg mir nach. Und da das ein reicher Jüngling war, vermute ich mal, dass der ungefähr so viel Geld hatte, wie wir alle zusammen auf dem Konto haben. Mehr als 25.000 Euro. Ja, wahrscheinlich werden das so einige Millionen gewesen sein, wenn man das so umrechnet, die er hatte. Und Jesus verlangt da echt keine einfache Sache von ihm, ne? Sondern er sagt, hey, gib alle deine Sicherheiten auf, deine ganze Identität, irgendwie deinen ganzen Ruf, den du hast, gib alles auf, verschenk alles und folg mir nach. Und solche Leute waren das. Und sie sind Jesus nachgefolgt, irgendwie in dieser Gewissheit, dass sie zur Kerntruppe irgendwie einer neuen Weltmacht gehören. Sie sind davon ausgegangen, dass wirklich irgendwann irgendwie es militärisch und politisch wird und dass nachher irgendwie sie irgendwie die Größten sein werden, haben sich peinlicherweise sogar selber noch darüber unterhalten, sodass ja in einer Bibelstelle dann die Mutter von einem sogar noch irgendwie zu Jesus kommt, also er hat sogar seine Mutter vorgeschickt und sie hat dann irgendwie Jesus gefragt, ist es möglich, dass mein Sohn nachher dein Vizekanzler wird? Ist es möglich, dass er der ist, der auf dem Thron neben dir sitzt und dann Chef über alles ist? Also das waren eigentlich so die Hoffnungen, die sie hatten. Und jetzt auf einmal, irgendwie 3 Jahre später, ist Jesus am Kreuz. Sie trauen sich noch nicht mal irgendwie da nah dran zu gehen. Wir gucken von weitem zu. Und jetzt ist er tot und alle ihre Hoffnungen sind weg. Und ich glaube, das kann einen Menschen irritieren. Ganz vorsichtig gesagt. Alle Hoffnungen weg, irgendwie alles weg, was man sich aufgebaut hatte, alles weg. Und da kann ich schon verstehen, wie dass diese Leute etwas frustriert waren, dass sie traurig waren und dass sie diesen Weg nach Emmaus brauchten, diese 22 Kilometer, und sich die ganze Zeit mit darüber unterhalten konnten, was passiert ist und es einfach ihr Herz angegriffen hat. Und die Lektion daran ist, beten ist super, wenn man ehrlich betet. Und das Doofe ist, dass Christen irgendwie darauf konditioniert sind, nicht ehrlich zu beten. Und dass wir aufgewachsen sind mit so frommen Sprüchen wie Christen können enttäuschen, Christus nie. Und dass deshalb, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott uns enttäuscht hat, dass wir nie mit ihm darüber reden können. Und es ist mir selber auch so gegangen. Also ich komme ja auch irgendwie auch noch sehr irgendwie aus der glaubensbewegten Richtung, wo es dann ja auch irgendwie schon fast Sünde ist, irgendwie mal Schwäche zuzugeben und wo es eigentlich egal ist, wie krank du bist, irgendwie, ich bekenne weiterhin, dass ich nicht krank bin. Und wo ich eigentlich jedes Mal, irgendwie, wenn ich dachte, Mensch, Gott hat mich irgendwie hängen gelassen, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich dann jedes Mal erstmal irgendwie proklamierend dagegen angegangen bin und gesagt habe, nein, Gott hat mich nicht hängen gelassen, irgendwie, er kann mich gar nicht hängen lassen und irgendwie immer wieder versucht habe, mich da irgendwie umzuprogrammieren. Und das macht einen auf Dauer fertig und das macht auch Gebetszeiten total ineffektiv. Also in der Gegenwart Gottes zu sein und die ganze Zeit zu behaupten, dass man nicht enttäuscht ist, dass man nicht verletzt ist und so und irgendwie so ein frommes Programm abzuspulen, das hilft keinem. Und die Jünger haben es zum Glück nicht gemacht. Die waren irgendwie total ehrlich und die haben über ihre Enttäuschung geredet, die haben über ihre Ängste geredet und konnten überhaupt irgendwie erst damit dann mit der ganzen Sache klarkommen, weil dadurch, dass sie darüber geredet hatten, kam Luft daran und letzten Endes war überhaupt erst Heilung möglich. Und das ist so der zweite Punkt, den ich da echt unbedingt setzen möchte. Man kann Gebetszeiten verschwenden, indem man einfach nur religiös betet und nicht ehrlich betet. Und wenn ihr das noch tut, dann, ach, bitte lasst das doch einfach mal und fangt mal irgendwie an, ehrlich zu sein vor Gott. Und ich weiß auch, es gibt so Sachen, irgendwie die, da schämt man sich ja für, die sind einem unangenehm und da kann man mit keinem drüber reden und da macht es dann irgendwie selbst Schwierigkeiten, das vor Gott mal auszusprechen. Aber normalerweise sind das irgendwie die Sachen, die dann auch am wohltuendsten sind, wenn man das dann irgendwie mal zu Gott bringt, dann es einmal schafft, über seinen Schatten drüber zu springen und ehrlich mit zu werden vor sich selber und dem Herrn, dann kommt da auch Luft dran und dann kann das geheilt werden. Mein eigener Seelsorger zitiert an dieser Stelle immer dann gerne Henry Nouwen, der gesagt hat, ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie noch so richtig zusammen, der so gesagt hat, was verdrängt wird, das kann nicht geheilt werden. Und ich glaube, dass das total stimmt. Und man kann sich sehr gut irgendwie in eine religiöse Neurose sowas hineinarbeiten, wenn man immer irgendwie so diesen schwierigen Teil seiner Seele verleugnet und nicht mit Gott über Enttäuschung reden kann. Und der dritte Teil, das hier mal überschrieben mit die Bibel geistlich lesen. Gott redet ja sehr gerne durch sein Wort, was ich auch nachvollziehen kann. Wenn man ein Buch geschrieben hat, dann macht das mir eine Menge Arbeit und dann liest man nachher gerne daraus vor. Und so mag das vielleicht auch bei dem Herrn sein, dass er zufrieden ist mit dem Resultat, das die Bibel jetzt so darstellt und dass er gerne durch die Bibel redet. Und so macht Jesus genau das Gleiche auch wie mit den Emmaus-Jüngern. Erst erkennen sie ihn ja gar nicht und dann fängt er an, ihnen die Bibel auszulegen, fängt beim ersten Mose an und geht dann bis in das letzte Buch des Alten Testamentes, welches Maleachi ist? Nicht Micha? Okay. Welches Maleachi ist, also er fängt ganz vorne an, wie endet ganz hinten und erzählt seinen Leuten alles, was da über den Messias geschrieben ist. Und ich hoffe, dass es eine Predigtkassette davon gibt. Ich würde das total gerne mal hören, denn 22 Kilometer oder vielleicht 26, je nachdem, was für ein Längenmaß man annimmt, ist ja nicht besonders lange. Irgendwie das schafft man ja, selbst wenn man sehr, sehr langsam geht, irgendwie in, keine Ahnung, 8 Stunden oder so. Wie lange braucht man dafür? Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, so man läuft so 4 bis 6 Kilometer in einer Stunde, dann braucht man lange. Aber auch nicht so lange. Und in der Zeit legt er ihnen das ganze Alte Testament aus und ich lese ja sehr gerne Kirchengeschichte und die alten Kirchenschreiber und die machen das genauso. Die diskutieren die ganze Zeit mit Juden und legen ihnen das Alte Testament aus, um ihnen zu erklären, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Und ich habe wahrscheinlich tausende von Seiten gelesen und wahrscheinlich gibt es 10 oder 100.000 von Seiten, die nur irgendwie damit zusammenhängen, wie die das Alte Testament auf Christus hin ausgelegt haben. Und wenn ich jetzt vermute, dass Jesus sogar noch ein bisschen mehr Ahnung hatte als diese Leute, dann frage ich mich ganz ehrlich, wie er das in einen 22 Kilometer langen Marsch gepackt hat, irgendwie alle diese Informationen, und würde das auf jeden Fall irgendwie mal sehr gerne wissen. Aber jedenfalls, was sie dann wirklich überzeugt hat, war, dass ja in diesem ganzen Prozess irgendwann ihnen das Herz gebrannt hat. Und sie haben gemerkt, hier ist irgendetwas, hier wird die Bibel auf eine Weise erklärt, dass es uns ans Herz geht und dass es etwas mit uns macht. Und das ist eine Sache, die nicht selbstverständlich ist. Man kann Bibel auf eine Weise lesen, dass einem der Kopf schwer wird, aber nicht das Herz brennt. Und ehrlich gesagt, das mache ich meistens so, bedauere das irgendwie auch manchmal, aber die meiste Zeit, die ich mit der Bibel verbringe, hat echt mit Exegese zu tun und irgendwelchen Grundtextforschungen und griechische Grammatiken wälzen und den ganzen Kram. Und nachher weiß ich mir, dass ich mehr weiß als vorher, aber es bringt nicht irgendwie mein Herz zum Brennen. Und das Herz wird anfangen zu brennen, wenn wir mal so ehrlich irgendwie an die Bibel rangehen, wie ich das gerade beschrieben habe, wenn wir mit unseren Lebensfragen dahin kommen, wenn uns nicht irgendwie interessiert, warum es Unterschiede gibt zwischen Markus und Matthäus, sondern wir einfach mal Gott fragen, hey, was ist hiermit, was ist damit, wie verstehst du das? Und wenn man eben nicht versucht, bloß intellektuell daran zu gehen, sondern sich einfach ein paar Bibelverse nimmt und darauf rumkaut geistlich, darüber betet, immer wieder mal dem Herrn etwas davon zurückgibt und ihn fragt, wie man es denn verstehen kann und einfach den Heiligen Geist daran lässt, irgendwie, dass er uns das Wort erklärt. Und dann passiert es, wie das hier in der Geschichte steht, dass sie dann beim Abendmahl waren und auf einmal werden ihnen die Augen aufgetan und sie sehen, es war Jesus. Und das finde ich immer den faszinierendsten Moment eigentlich überhaupt an allem, was man geistlich macht. Und sei es Gott anbeten, sei es Bibel lesen, sei es so beten, irgendwie, dass dieser Moment kommt, dass man auf einmal vor Jesus selber steht und merkt, Mensch, alles, was ich da gelesen habe, alles, was ich da gerade tue, weist letzten Endes auf diesen Christus hin. Und ich finde, das ist einer der fantastischsten Momente überhaupt. Also jedes Mal, wenn mir Gott in seinem Wort begegnet, dann haut mich das total um. Und in der Regel brennt mir nicht das Herz, also das habe ich auch manchmal irgendwie, dass ich das so empfinde, aber in der Regel ist es bei mir so, wenn ich dann Gott begegne und ich weiß, wie er redet mit mir, dann drückt sich das durch Freude aus. Es ist manchmal irgendwie fast ein bisschen peinlich, irgendwie, wenn ich draußen bin. Früher war ich ja ganz viel am Harkortsee und auf einmal kommt die Freude Gottes und ich hüpfe da ein bisschen rum. Und war also schon manches Mal so, irgendwie, dass ich dann Gott angebetet habe und mich irgendwann umdrehe und sah, dass mehrere verstörte Spaziergänger hinter mir hergingen und sich nicht getraut haben zu überholen, weil einfach Freude da ist. Und das ist echt das Geilste überhaupt. Wollte ich gar nicht sagen, das Geilste, aber jetzt habe ich es gesagt. Also, es ist das Geilste überhaupt, nämlich, dass einfach, wenn Gott kommt und er uns begegnet und wir was von ihm hören und dann kommt diese Freude, das ist total toll. Ja, und das führt quasi direkt zum Anfang. Ist ja am Anfang schon gesagt, man kann diese Bibelgeschichte lesen und auch jede andere biblische Geschichte und einfach einen historischen Bericht lesen. Und dann hat man nachher sein historisches Wissen gemehrt. Oder aber man kann an die Bibel so rangehen, dass man sagt, Mensch, da muss nur was drunter sein. Gott würde nicht irgendwie das Interesse haben, uns ein Geschichtsbuch weiterzugeben, sondern es muss irgendwie noch irgendwas dabei sein, wie was uns aufbauen kann, was uns auf dem Weg mit Gott hilft. Und wenn wir es schaffen, an diese Ebene ranzukommen, ist das wesentlich, wesentlich mehr wert, als das ganze Geschichtliche zu wissen. Und ich meine, ihr seht das ja bei meinen Predigten selber. Ich weiß tatsächlich viele Details nicht. Also ich wusste nicht, dass Mose 40 Tage auf dem Berg war. Ich wusste nicht mehr irgendwie, was das letzte Buch der Bibel ist. Du kannst mich fragen, ob Jerobeam vor Ahab war oder ob das umgekehrt war. Und ich kann es dir nicht sagen. Neulich habe ich sogar in einer Predigt behauptet, dass Paulus Grieche wäre, was schlichtweg falsch ist. Und so viele Details weiß ich tatsächlich gar nicht. Und trotzdem glaube ich, dass ich viel von Gott begriffen habe und meine, dass es letzten Endes das ist, worauf es ankommt. Nicht, dass wir erst dann ein Bibelquiz werden, sondern für dass wir ja, gut da drin sind, unseren Herrn zu hören. Amen.